Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute vor 10 Jahren wurden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden. Dieser Tag markiert das Ende der Mordserie des rechtsterroristischen NSU. 10 Morde, deren Motive bis zu diesem Tag damals aber immer in andere Zusammenhänge gebracht wurden. Und zwar nicht nur von den Behörden, sondern auch von den Medien, von migrantischen Parallelgesellschaften oder der türkischen Mafia, haben die vermeintlich seriösen Medien berichtet. Von Dönermorden die Boulevardpresse. Welche Rolle haben Medien bei der Wahrnehmung und Bewertung dieser Taten damals gespielt? Und was haben sie gelernt in puncto Rassismus und Vorurteile? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Journalistin Andrea Röpke gesprochen. Sie recherchiert seit Jahrzehnten im Bereich Neonazis und Rechtsterrorismus. Frau Röpke, die Otto-Brenner-Stiftung hat schon 2015 eine Studie zur Medienberichterstattung über die NSU-Morde veröffentlicht und deren Ergebnis war: Vollversagen. Wie beurteilen Sie das?
Naja, das kann man so allgemein nicht sagen. Also insgesamt ist es sehr zu kritisieren, das steht schon mal fest. Aber ich glaube, es gibt wirklich eine ganze Menge an Redaktionen und Medien, die dazugelernt haben, die sehr intensiv, sehr empfindsam und sehr, sehr stark auch mit dem Fokus auf die Betroffenen berichtet haben. Also ich glaube, wir haben seither schon eine starke Sensibilisierung in Teilen der Medienlandschaft zu verzeichnen. Also ich würde ein kritisches Urteil fällen, aber dennoch betonen, dass es auch sehr, sehr vorbildlich Berichterstattung gegeben hat.
Sie haben jetzt schon gerade angesprochen, dass sich seitdem eine Menge getan hat, auch in Sachen Sensibilität. Dennoch schauen wir doch mal zurück. Die Kritik war, dass es keine vernünftige bzw. keine kritische, auch Polizei- oder behördenkritische Recherche bzw. Berichterstattung damals gab. Weil auch, und jetzt gehen wir wieder aufs Damals, weil auch damals Medien davon ausgegangen sind, ja, das sind so Milieumorde, bei denen sich in Anführungsstrichen die Ausländer untereinander bekriegen. Ich glaube, das war eine Formulierung. Also lag es damals daran?
Ja, natürlich, der Rassismus und diese einschlägigen Vorwürfe, die dann aufkeimten, die fürchterlich waren, die wurden natürlich von großen Teilen der Medien mitgetragen. Das war verhängnisvoll. Aber Medien und Redaktionen haben auch schnell gelernt. Aber man muss auch dazu sagen, der Rechtsextremismus ist immer ein Stiefkind auch in der Medienlandschaft gewesen. Also wir als Fachjournalistinnen wurden auch immer gefragt, wie hältst du das aus? Wie kannst du dich mit diesem Schmuddelthema beschäftigen? Man hat da wirklich auch kein großes Interesse gezeigt, keine großen Vorbildungen in den Redaktionen, langfristig nachhaltig dann den Mitarbeiterinnen verordnet oder also von daher, da war das Kind in den Brunnen gefallen und alle mussten reagieren. Da hat man natürlich erstmal die staatlichen Anordnungen, die staatlichen Verkündungen übernommen und nach sind dann die eigenen Recherchen haben dann begonnen und also ich denke, gerade beim NSU 2011, seit den Enthüllungen, ist auch vielen, vielen Menschen im Medienbereich klar geworden, dass es so, wie es vorher lief, im Umgang mit Rechtsextremismus nicht weitergehen konnte.
Also um das klarzumachen, eigentlich haben Rassismus und Vorurteile erst dazu geführt, dass Recherchen ausgeblieben sind, weil man einfach andere Annahmen übernommen hat.
Ja, das war Teil davon. Also wie gesagt, es war natürlich immer die staatliche Mehr, die staatliche Narrativ zu sagen, der Rechtsextremismus ist nicht die Gefahr für Deutschland. Das ist keine Alltagsproblematik. Also damit müssen wir uns überhaupt nicht so beschäftigen. Das ist ein Nischenthema. Und ich glaube, das ist tatsächlich der heftigste Auslöser gewesen. Man hat ja auch in der Prävention nicht genug Geld zur Verfügung gestellt. Man hat keine Betroffenenbetreuung veranlasst. Das ist ja alles danach erst in Gang gekommen. Und natürlich ist der Rassismus, auch der Umgang damit, der lapidare Umgang in den Medien auch mitverantwortlich. Da kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Wichtig wäre wirklich auch in der Medienlandschaft, in dem Medienbereich, das Ganze auch wirklich intensiv selbstkritisch zu reflektieren.
Ja, Sie haben eben die Sensibilität in Sachen Sprache angesprochen. Vielleicht schauen wir da nochmal drauf. Sie recherchieren ja schon seit den 90ern im Bereich Rechtsterror. Es gab ja genügend Anlässe, also Mölln, Solingen oder Rostock. Dennoch, so nehme ich es zumindest wahr, sind diese medialen Begriffe wie zum Beispiel der Dönermord durch die NSU-Berichterstattung erst wirklich populär geworden. Gibt es da einen sensibleren Umgang mittlerweile in den Medien bezüglich Rassismus und rassistischer Klischees, also in der Sprache zum Beispiel, Döner, Shisha-Morde?
Naja, ich glaube, gerade in der Sprache gibt es den leider nicht. Also zumindest in weiten Teilen der Medienlandschaft hat man wenig dazu gelernt. Also allein schon über Begrifflichkeiten wie Clankriminalität, die immer auch rassistisch besetzt sind, da wird gar nicht darauf hingewiesen, dass es auch da durchaus deutsche Rockergruppen sein können, die dazu zählen. Also da ist leider wenig geschehen. Medien übernehmen auch zu sehr sofort die staatlichen Verkündungen, wenn es bei rechten Anschlägen um psychisch gestörte TäterInnen geht, wenn es um alleinige Täter geht. Anstatt das Ganze zu hinterfragen, vorsichtiger Bericht zu erstatten, ist man da immer noch sehr schnell dabei, sehr unüberlegt dabei. Und vor allen Dingen, also was wir brauchen, ist wirklich eine totale Sensibilisierung für die Betroffenen. Und dafür müssen wir uns als MedienvertreterInnen einfach auch viel, viel intensiver mit den Betroffenen auseinandersetzen. Wie würden Sie sich das wünschen? Wie ist Ihre Sichtweise auf die Medienberichterstattung? Dafür bräuchten wir wirklich eine sehr intensive Analyse und eine Selbstkritik.
Einmal noch ein Blick auf Ihre Arbeit, auf Ihre Recherchen, die Sie nun seit Jahrzehnten anstrengen. Das ist ja ein hochgefährliches, ein hochaggressives Klientel. Wie sind Sie geschützt?
Naja, wir versuchen uns immer wieder auch zu solidarisieren und zu vernetzen. Wir haben natürlich auch dazu gelernt und gerade wir als freie Journalistinnen, Fotografinnen, die gerade über diese Querdenken-Veranstaltungen jetzt unzählige Angriffe miterleben, das ist eigentlich Wochenende für Wochenende so, dass da die Verrohung, die Entgrenzung von rechten Demonstranten massiv zugenommen hat. Das heißt, wir müssen uns wirklich solidarisieren, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen überlegen, wer kann da hinfahren, wie schützt man sich. Gibt es da Polizei, die bereit ist, uns zu schützen und zu helfen, zu unterstützen? Das ist nicht mehr selbstverständlich. Also das ist schon tatsächlich sehr aufwendig geworden und sehr schwierig geworden. Und ich finde eigentlich das Fazit am allerschlimmsten, dass wir Regionen haben, da ist es dann letztendlich so, dass dann beschlossen wird, lieber nicht hinzufahren, wenn wir nicht ausreichend genug Leute haben, wenn wir keine Bodyguards für uns organisieren können, dann kann man einfach an bestimmten Orten in Deutschland schon gar nicht mehr Bericht erstatten.
Und Stichwort Medien, das ist ja nicht nur die physische Gewalt, vor der man Angst haben muss, sondern zunehmend, habe ich zumindest den Eindruck, auch die rechten Anwälte, für die zum Beispiel nicht alle freien Kollegen ein starkes Justiziariat im Rücken haben.
Ja, das ist eine riesengroße Katastrophe. Es gibt da regelrechte Abmahnwellen. Es gibt Einschüchterungsversuche über die Instrumente, Abmahnung, Klageverfahren. Also das ist oft total haltlos. Sie müssen einem überhaupt keine Fehler nachweisen. Das sind wirklich bestimmte Kanzleien in Deutschland, die ganz, ganz strategisch vor allen Dingen gegen freie Journalistinnen, Rechercheurinnen vorgehen und genau wissen, dass die natürlich Schwierigkeiten haben. Wir haben natürlich, wenn wir nicht gewerkschaftlich organisiert sind, wenn wir keinen Rechtsschutz irgendwo haben, dann haben wir ganz große Probleme, solche juristischen Attacken gut zu überstehen.
Warum bleiben Sie dennoch dran, Frau Röpke?
Naja, ich lebe in dieser Gesellschaft und ich möchte die Gesellschaft, dass sie so bleibt, dass sie bunt ist, dass sie offen ist, emanzipiert ist. Und ich sehe es als meine Aufgabe. Und Journalismus ist genau der richtige Beruf, um das eigene Engagement, aber vor allen Dingen auch einen guten Beruf miteinander zu verbinden.
Das Ende der Mordserie des rechtsterroristischen NSU mit der Journalistin Andrea Röpke habe ich drüber gesprochen. Hier im Deutschlandfunk in Medias Res.